Einen schönen guten Morgen, auch von mir. Ich freue mich, wieder unter euch zu sein. Ich habe uns ein Predigtthema mitgebracht. Es geht eigentlich um Leiden. Und wir sind ja in der sogenannten Karwoche, wo es ja auch in der Passionszeit um die Leidenszeit Jesu geht, dass wir uns das nochmal wieder vor Augen halten, führen, was er eigentlich für uns getan hat, was er eigentlich für Schmerzen, für Leiden auf sich genommen hat, für unsere Sünden, für unser Leben. Und so möchte ich in diese Botschaft heute einleiten. Es geht also um das ganze Buch Hiob. Wir wollen mal versuchen, in einer halben Stunde durch das ganze Buch Hiob zu kommen. Ich habe mir was vorgenommen. Aber vorweg eine kleine jüdische Anekdote, die auch dazu passt. Wir wissen ja, dass Jesus vor dem Passafest auf einem Eselfohlen nach Jerusalem hineingeritten ist. Und er wurde von der ganzen Schar bejubelt, man legte die Kleider auf der Straße, man empfing ihn mit Palmenwedel und so weiter. Hosianna, hochgelobt sei der da kommt, im Namen des Herrn. Er wurde umjubelt und dann wurde das Eselfohlen gegen Abend wieder zurückgebracht zu ihrer Eselmama. Und das Eselfohlen sagt: Mama, das hättest du heute miterleben müssen. Ich bin umjubelt worden. Man hat mich so groß gemacht. Man hat mir sogar den roten Teppich gelegt auf der Straße. Da sagt die Eselmama: Du, ich glaube nicht, dass das für dich war. Doch, doch, doch. Aber man kann sich auch irren. Geh morgen nochmal wieder hin und dann geh den gleichen Weg nochmal, dann wirst du sehen. Und das Eselfohlen geht alleine den gleichen Weg nochmal, kein Mensch zu sehen, kein Jubel, keine Palmenzweige, nichts, voller Trauer und Leiden voll innen, geht das Eselfohlen wieder zurück und kommt dann wieder zu ihrer Eselmama und sagt: Und wie war's? Ich bin enttäuscht. Ich leide. Ich hab dir das gesagt, sagte die Eselmama. Ohne Jesus bleibst du nur ein Esel. Und ich denke, das ist der Schlüssel. Ohne Jesus bleibst du nur einfach ein Esel. Und das können wir auch auf uns übertragen im heutigen Sinne. Ja, ich möchte uns mit hineinnehmen in das Buch Hiob. Und Matthias hat ja schon das Kapitel 1 gelesen. Ich werde gleich noch Kapitel 2 dazu lesen. Leiden. Wenn wir in Leiden stecken, und ich glaube, jeder von uns weiß, was das ist, dass wir durch Leiden gehen. Auch in dieser Zeit, wo wir leben, wenn wir die ganzen Entwicklungen sehen, wo sich die ganze Menschheit hinbewegt, die ganze Welt, dann kann man manchmal so mit eigenen Worten sagen, die Welt ist verrückt geworden. Und ja, und wir leiden, aber auch Tiere leiden, die ganze Schöpfung leidet. Und auch wir in unseren Gemeinden leiden. Und ich habe eine Gemeinde mitgegründet in Bohmte, fast vor 30 Jahren. Und wir waren mehrere Familien. Wir hatten alle viele Kinder. Wir haben 6 Kinder, 5 Mädels, ein Junge, eine befreundete Familie, alles gläubige Menschen. Sie hatten 3 Mädels und einen Jungen. Und die Gemeinde ist gewachsen und wir hatten sogar ein Ehepaar in der Außenmission in Kambodscha gesandt von dieser kleinen Gemeinde. Und sie waren dann auf Heimaturlaub und wohnten bei unserer befreundeten Familie. Wir kennen uns alle sehr gut. Und ich werde es nie vergessen. Es war auf einem Samstagnachmittag, dann ruft mich die Frau an, also die aus der Mission aus Kambodscha auf Heimaturlaub da waren, in Bohmte. Johannes, komm sehr schnell, komm schnell, komm schnell. Frag nicht, frag nicht. Ich wusste, es ist was ganz Schlimmes passiert. Ich wusste auch, was passiert war. Diese Familie hatte nur einen Sohn. Er ist zum Glauben an Jesus gekommen. Er hat aber eine so katastrophale Vergangenheit. Er ist in der frühen Jugend auf falsche Wege gekommen. Er kam in die Alkohol-, in die Drogenszene rein. Und die Drogen haben sein ganzes Leben zerstört. Und er kam zum Glauben. Er hat sich bekehrt zu Jesus. Er hat eine echte Wiedergeburt erlebt. Er ist zu seinem Vater gekommen an diesem Samstag. Alles, was ich euch angetan habe, vergebt mir. Vergebt mir. Ja, wir vergeben dir alles. Es ist alles in Ordnung. Und dann ist er in sein Zimmer gegangen und hat einen Strick genommen, hat sich gehängt. Der einzige Sohn. Und sein Vater findet ihn. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was das für ein Leid gewesen ist in dieser Familie, wie ich da reinkam, wie die Mama auf dem Stuhl sitzt, die Nachbarn, die Polizei, die Feuerwehr und Krankenwagen, ihr kennt das alles. Es war einfach nur Leid und Trauer. Und wir haben dann den anderen Tag mit drei Brüdern aus der Gemeinde in dieser Familie gesessen und wir haben den ganzen Abend nur da gesessen. Wir haben mitgelitten. Uns fehlten die Worte. Jegliches menschliche Wort war nicht ausreichend für dieses Leid. Ein ehemaliger KGB-Offizier aus Russland, der zum Glauben an Jesus gekommen ist, wurde einmal interviewt in Deutschland. Und er wurde gefragt, was habt ihr euch als KGB damals eigentlich dabei gedacht, dass ihr die Christen in Russland so verfolgt habt? Warum habt ihr das gemacht? Und dann hat dieser gute Mann gesagt, wir haben erkannt, der KGB hat erkannt, dass das ein falscher Weg ist für Christen. Wenn du Christen verfolgst, bedrängst, dann werden sie nur noch stärker im Glauben. Wenn du Christen umbringen willst und ihre Gemeinden durcheinander bringen willst, dann musst du ihnen Toleranz predigen. Dann musst du ihnen die große Bühne der Freiheit, die wir in dieser Welt haben, präsentieren. Damit kannst du jede Gemeinde, jedes Leben, das christliche Leben durcheinander bringen und bis sogar zerstören. Fand ich einen ganz hochinteressanten Satz von diesem Mann, der zum Glauben kam und das erkannt hat. Wer gläubige Menschen kaputt machen will, der muss die Welt predigen. Und das erleben wir auch heute in vielen Kirchen. Und gerade in dieser Passions- und Leidenszeit möchte ich, wenn wir auch nichts mitnehmen von heute, aber das eine, die Welt liegt hinter mir, das Kreuz steht vor mir, wenn wir das mitnehmen. Und in allen Lebensfragen ist das der Schlüssel. Jesus Christus. Denken wir immer wieder dran, ohne Jesus bleiben wir nur ein Esel. Und wir kennen verschiedene Arten von Leiden. Körperliche Leiden, Krankheiten. Ich weiß noch, wie meine Frau und ich, wenn es persönlich wird, wenn es um Leib und Leben geht, als unsere Tochter Esther, wie ihr das Leben entschwand, mitten in der Nacht. Und wir haben gesagt, sie stirbt jetzt, sie verdreht die Augen im Kopf, sie ist nicht mehr ansprechbar. Und wir lagen auf Knien vor dem Kind und wir haben nur noch gebetet, Herr, ihr Leben ist in deiner Hand. Du bist der Herr über Leben und Tod. Und du hast das alles in deinen Händen. Und auch wie wir im ersten Kapitel im Buch Hiob gehört haben, Gott hat alles unter Kontrolle. Auch im Leid. Die Leiden können nie größer werden, als Jesus sie erlebt hat. Die gibt es nicht. Denn er hat alle Leiden der Welt, alle Krankheiten, alle Schmerzen, alle Sünden von allen Menschen, die vor uns gelebt haben, die jetzt leben und die noch nach uns leben werden, bis zum jüngsten Tag, die Leiden und Sünden hat er auf sich genommen. Mehr Dreck und Schmutz geht nicht. Und da hat er so drunter gelitten. Dann gibt es seelische Leiden. Und unsere Gesellschaft ist so krank, dass die Praxen der Psychiater sitzen voll, das boomt. Die Menschen haben keine Orientierung mehr, weil sie das Licht aus ihrem Fokus verloren haben, weil sie die Wahrheit nicht mehr erkennen, weil sie mit Unwahrheiten, mit Halbwahrheiten filtriert und doktriniert werden. Es gibt natürlich auch selbstverursachte Leiden. Wenn wir bei Rot über die Ampel fahren und wir werden geblitzt und kriegen einen Strafzettel, dann leiden wir, wenn wir das Geld so abgeben müssen. Aber hätten wir uns an die Maßnahmen gehalten, wäre uns das erspart geblieben. Ich wurde auch übrigens gestern geblitzt. Ich habe mich richtig geärgert. Aber ich habe dann gebetet und habe gesagt, Herr, ich danke dir, dass du den Blitzer dahingestellt hast. Ich will jetzt wieder mich an die Spielregeln halten. Das hast du ja auch so gesagt. Dafür ist das ja auch da. Gut. Selbstmitleid. Aber das musste dann auch, hatte keine... Aber auch Mitleid ist auch eine Art des Leidens mit anderen. Wenn andere leiden, wenn sich andere freuen, dass wir uns mit freuen als Gläubige, und wenn andere leiden, dass wir mitleiden. Und alle diese Eigenschaften können wir im Buch Hiob erfahren, aber dieser Segen, der zum Schluss, den wir finden im Buch Hiob, das ist so gewaltig, dass ich einfach immer wieder überwältigt bin, wenn ich mich mit dem Buch Hiob und mit dem Leben Hiobs beschäftige. Hiob ist wahrscheinlich das Buch Hiob, das älteste Buch der Bibel, und Bibelforscher gehen davon aus, dass er zur Zeit Abrahams, wenn nicht sogar schon davor oder in der gleichen oder kurzen Zeit danach irgendwo gelebt haben muss. Das älteste Buch der Bibel, was wir haben. Ich möchte uns das zweite Kapitel aus dem Buch Hiob vorlesen nochmal. Wer mag, kann gerne mitlesen. Ich lese aus der Luther-Übersetzung. Hiob Kapitel 2. Die erste Prüfung, wo Hiob kam, er hat alles verloren, seine ganze Familie. Alle tot. Alle tot, er lebt, seine Frau lebt. Alles verloren, Hab und Gut, alles verloren. Und er, nur noch mal, um das deutlich zu machen, er sündigt in all diesem nicht. Es steht geschrieben, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, gelobt sei der Name des Herrn. Und Gott spricht ihm ein einwandfreies Zeugnis aus. In alledem sündigte er nicht. Und das heißt auch in seinem Herzen, sein Herz war clean, sein Herz war sauber. Meistens ist es ja so, wenn wir unter Druck und Not geraten, dann hauen wir raus, was drin ist. Dann kommt raus, was drin ist. Und sein Herz war sauber, bestätigt Gott ihn. Jetzt kommt die zweite Prüfung, aber eine Wahnsinnsprüfung. Es begab sich aber eines Tages, da die Gottessöhne kamen und vor den Herrn traten, dass auch der Satan unter ihnen kam und vor den Herrn trat. Da sprach der Herr zu dem Satan, wo kommst du her? Der Satan antwortete dem Herrn und sprach, ich habe die Erde hin und her durchzogen. Hat er erst im Kapitel auch schon gemacht. Der Herr sprach zu dem Satan, hast du Acht auf meinem Knecht Hiob? Denn es ist seinesgleichen auf Erden nicht, fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und meidet das Böse und hält noch fest an seiner Frömmigkeit. Du aber hast mich bewogen, ihn ohne Grund zu verderben. Der Satan antwortete dem Herrn und sprach, Haut für Haut, und alles, was ein Mann hat, lässt er für sein Leben. Aber strecke deine Hand aus und taste sein Gebein und sein Fleisch an, was gilt's? Er wird dir ins Angesicht absagen. Der Herr sprach zu dem Satan, siehe da, er sei in deiner Hand, doch schone sein Leben. Da ging der Satan hinaus vor dem Angesicht des Herrn und schlug Hiob mit bösen Geschwüren von der Fußsohle an bis zu seinem Scheitel. Und er nahm eine Scherbe und schabte sich und saß in der Asche. Und seine Frau sprach zu ihm, hältst du noch fest an deiner Frömmigkeit? Sage Gott ab und stirb. Er aber sprach zu ihr, du redest wie eine törichte Frau. Haben wir Gutes empfangen von Gott und sollten das Böse, das muss richtig übersetzt heißen, eine schwere Prüfung nicht auch aus seiner Hand annehmen? So ist es korrekt aus dem Hebräischen übersetzt. In diesem allen, wieder das Zeugnis Gottes, versündigte sich Hiob nicht mit seinen Lippen, aus seinem Herzen. Er blieb sauber vor Gott. Eine wahnsinnige, wunderbare Gottesfurcht, Ehrfurcht vor Gott. Als aber die drei Freunde Hiobs all das Unglück hörten, das über ihn gekommen war, ein jeder kam aus seinem Ort, Eliphas von Teman, Bildad von Schuach und Zophar von Nama. Denn sie waren eins geworden, hinzugehen, um ihn zu beklagen und zu trösten. Und als sie ihre Augen aufhoben von Ferne, erkannten sie ihn nicht und erhoben ihre Stimme und weinten. Und ein jeder zerriss sein Kleid, und sie warfen Staub gen Himmel auf ihr Haupt und saßen mit ihm auf der Erde 7 Tage und 7 Nächte und redeten nichts mit ihm, denn sie sahen, dass der Schmerz sehr groß war. Soweit der Predigttext. Wir haben es hier mit einer Situation zu tun, mit 2 Prüfungen. Die erste Prüfung ist, die Gott uns auch zumutet. Aber nun müssen wir sagen, wir haben einen Trost vorweg von Jesus, den wir aus dem Alten Testament so noch nicht wissen. Er legt niemanden mehr auf, als er tragen kann. Und das ist unterschiedlich, wie wir gebaut sind. Es ist unterschiedlich, wie wir im Glauben stehen. Es ist unterschiedlich, wie groß unser Vertrauen auf Jesus ist. Da ist es unterschiedlich. Menschen, die noch nicht lange im Glauben sind, vielleicht bröckeln die hier oder da noch. Menschen, die schon durch viele Leiden gegangen sind und diese Leidens- und Hoffnungsprüfungen bestanden haben, gehen da ganz anders durch. Und sie sind uns zum Zeugnis. Und Hiob ist unser Zeugnis heute in einer schweren Zeit. Ich weiß noch, unsere Freunde aus Missionsfreunde aus Kambodscha, sie hatten eine Tochter, Hannah hieß sie, und sie bekehrte sich nicht. Obwohl sie alles 100- und 1000-mal gehört hatte, sie kam nicht zu Jesus. Sie hat es abgelehnt. Aber als von den Geschwistern der junge Mann Nils sich das Leben nahm, ging sie auf die Knie am gleichen Tag und bekehrte sich. Und bis heute ist sie dran an Jesus. Wir sehen immer wieder, wenn diese Leiden über uns kommen, Gott hat immer einen Segen da drin. Wir sehen im Moment nur den Ist-Zustand und wir sehen die Sache nicht vom Ende. Gott sieht ins Herz, uns, jeden Einzelnen persönlich. Wenn ich daran denke, über 8 Milliarden Menschen, sagt man mittlerweile, oder 8 Milliarden circa auf dieser Erde. Und er sieht jeden Menschen. Jeder ist ihm wichtig. Und er weiß sogar, was du jetzt denkst. Was geht jetzt in deinem Kopf vor, in deine Gedanken? Jesus weiß es. Und er will und kann das alles in eine gute Bahn lenken. Gott gibt hier ein Zeugnis sehr gut. Sein Leben, seine Familie, sein Besitz, alles futsch. Aber Gott blieb an erster Stelle in dieser Not. Und ich denke, wenn wir das annehmen, auch für heute, wenn über uns Dinge kommen, Krankheit, Not, Zweifel, wenn wir an Jesus festhalten und er stellt uns in diese Prüfung, bei jedem. Jeder, der ein frommes Leben führen will, geht durch Prüfungen. Aber nicht, um uns zu zerstören, sondern er will uns noch fester machen im Glauben. Warum? Weil schwere Zeiten auf uns zukommen. Er will uns da gut durchführen. Warum? Damit wir für andere Menschen eine lebendige Hoffnung sind, die keine Hoffnung haben. Das ist sein Ziel. Multiplikation. Und die erste Prüfung, da taucht der Satan auf. Der Feind Gottes. Der Feind der Menschen. Er hat noch Zutritt vor dem Thron Gottes, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, wo Gott ihm die Türen zumacht, wo das nicht mehr geht. Aber jetzt darf er das noch. Und in diesem Kapitel 1, Hiob verliert alles. Er verliert seine Kinder. Und ich weiß es noch, wie ich das vorhin schon sagte, wenn Kinder krank werden, unsere Tochter Esther, wie das Leben aus ihr entschwand und meine Frau und ich in der Nacht gebetet haben, es liegt nur in deiner Hand. Du kannst sie nehmen. Es liegt nicht in unserer Hand, es liegt nur in deiner Hand. Und wir wissen, wie sensibel wir sind, wenn es um Tod geht, in der eigenen Familie, vielleicht Kinder, Partner und so weiter. Das ist ein ganz sensibler Punkt. Dann werden wir mit seelischen Leiden, auch mit körperlichen Schmerzen, konfrontiert. Und in alledem lesen wir bei Hiob, Er sündigte nicht. Er sündigte nicht. Und dann kam die zweite schwere Prüfung im Kapitel 2. Dann wird er mit Krankheit geschlagen, mit einer so schweren Krankheit, dass diese Krankheit wichtig ist, es kommt nicht von Gott. Gott lässt diese Krankheit zu. Gott lässt diese Krankheit zu, weil Gott Hiob genau kennt. Gott sagt immer sofort zum Teufel, er wird dir ins Gesicht absagen. Er wird dir ins Gesicht absagen. Eine bescheidene Frage an uns. Und ich beziehe mich damit ein und ich weiß nicht, was ich sagen soll. Wenn Gott dir von heute an alle Grundlagen entzieht, stehst du noch zu ihm? Ist er noch dein Heiland und Herr? Der Schlüsselvers vom Buch Hiob ist, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das ist der Schlüsselvers. Weiß ich im Leben und im Sterben, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das ist die ganz entscheidende Frage. Kann das sein, dass auch Gott heute noch so handelt? Dass er in der Lage ist, von heute auf morgen den Besitz, wo wir drauf bauen, auf das, was wir uns alle zurechtgelegt haben, dass er uns das nehmen kann? Hat er das Recht? Können wir das so wirklich von Herzen sagen, wie Hiob, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, gelobt sei der Name des Herrn? Ich weiß es nicht, ob ich das schon so... Ich weiß, dass mein Bruder, wie er seinen einzigen Sohn verlor, die Geschichte, die ich einleitend erzählt habe, wie wir da gesessen haben, und er hat gesagt, ich habe ihm den nicht freiwillig gegeben, er hat mir den genommen. Der einzige Sohn. Machen wir uns mal Gedanken, was das heißt. Welche Trauer, welches Leid. Und Hiob sagt aber, gelobt sei der Name des Herrn, er hat nicht einen Sohn verloren, er hat alle Kinder verloren. Alles. Seinen ganzen Besitz, alles. Und jetzt kommt das zweite noch, die große Prüfung. Die Krankheit, die ist so schlimm, dass seine Freunde, diese drei Freunde, eine Woche einfach nur da sitzen und trauern und weinen und nichts über die Lippen kriegen. Und dann kommen seine Freunde nach diesen 7 Tagen, dann werden die Freunde zum Ankläger. Wer solche Freunde hat, der braucht keine Feinde mehr. Da kann ich wirklich auch ein Lied von singen. Alle drei haben ein vollkommen falsches Gottesbild und sagen zu Hiob, das ist eine Strafe Gottes für deine Sünden. Sie sagen zu Hiob, du leidest zu Recht, du hast das verdient. Sie sind nicht mehr Brüder im Herrn, sie führen sich auf als Richter. Diese drei Freunde geben ein falsches Gottesbild ab. Haben wir auch ein falsches Gottesbild, wenn Gott uns Leiden zumutet? Hiob erklärt sich für unschuldig. Er klagt Gott nicht an. Er fragt Gott, warum? Das dürfen wir. Ich hörte eine Predigt von einem Bruder. Er hatte seine Frau verloren. Er hatte seine Frau verloren, auch in den besten Jahren. Und er sagte dann in der Predigt, ich werde das nie vergessen, dann bin ich aber mal mit Gott ins Gericht gegangen. Ich habe ihn zusammengefaltet. Und ich bin nach der Predigt zu ihm hingegangen. Ich sage, ich kann deine Leiden wahrscheinlich gar nicht so richtig empfinden, die Frau zu verlieren und dass du mit Gott ins Gericht gehst. Aber ich muss dir einfach einen Bibelvers mitgeben, prüf den. Und wenn nötig, tu da auch Buße drüber. Aus Jesaja 45. Weh dem, der mit seinem Schöpfer hadert. Eine Scherbe unter irrenden Scherben. Spricht denn der Ton zu seinem Töpfer, was machst du und sein Werk? Weh dem, sagt uns Gott. Weh dem. Also wenn er uns Leiden zumutet, dann können wir ganz sicher sein, dann führt er uns auch durch diese Leiden hindurch zum Segen, zu höheren Segnungen. Und das dürfen wir erstmal fest annehmen. Und ich lernte aus der Bibelschule Brake einen Bibellehrer kennen und ich werde es nie vergessen, wie er sagte, plötzlich, also die ganze Familie an Jesus gläubig und dann seine Schwester stirbt. Eine Schwester stirbt in den besten Jahren. Und er sagte, ich bin voller Trauer und Leid zu meinem Vater gegangen. Ich sage, warum? Und mein Vater hat mir die richtige Antwort gegeben, sagt er. Die hat mir weitergeholfen. Warum, weiß ich nicht. Aber eins weiß ich. Er ist mir keine Rechenschaft schuldig. Wow. Das hat mir persönlich sehr geholfen, diese Aussage. Gott bestraft uns nicht, wenn wir sündigen. Wenn er uns bestrafen würde, dann wäre hier keiner im Raum. Dann wären wir alle tot. Sondern die Strafe liegt auf ihn, wie es im Propheten Jesaja 53,5. Die Strafe nahm Jesus auf sich für alle unsere Sünden. Niemand kann vor ihm bestehen. Wir sind alle schuldig. Und Gott, so sehr hat er die Welt geliebt, dass er dich liebt, mich liebt wie Hiob. Und auch wenn wir durch die tiefsten Tiefen des Leidens gehen, er ist da. Und er möchte uns helfen. Im Kapitel 32, da wendet sich die Geschichte in dem Buch Hiob. Da tritt ein neuer Freund Hiobs auf, ein echter Freund, Elihu. Die drei Freunde, das waren nur die Ankläger, die haben Hiob nur das Leben schwer gemacht. Sie haben ihn beschuldigt und so weiter und so weiter. Elihu sagt zu den anderen dreien, ihr seid schuld vor Gott und an Hiob, weil ihr ihn verdammt habt. Ihr habt ein Todesurteil über ihn gesprochen. Machen wir das nicht auch manchmal, wenn wir Dinge bei Menschen sehen, auch in den Gemeinden, was uns nicht so gefällt oder was, wo wir meinen, es besser zu wissen und zu können und erheben dann den Finger und sagen, siehst du, habe ich es nicht schon immer? Also, ich sage immer so, wenn du dieses Buch Hiob studierst und liest, wenn du solche drei Freunde hast, dann brauchst du keine Feinde mehr. Das denke ich. Hiob hat sich an einer Stelle überhoben. Hiob stellt sich praktisch als sogenannt werksgerecht vor Gott. Und dann in Kapitel 38 und 39, dann stellt Gott ihm die Fragen. Und das tut Gott auch bei uns. Kapitel 38 und 39, dann fragt Gott ihm ein paar interessante Dinge und die fragt er auch uns. Wo warst du? Wenn du es besser weißt wie Gott, auch für dein Leben, wo du vielleicht denkst, Gott sieht mich nicht, Gott liebt mich nicht. Wo warst du, als ich die Erde gründete? Sag's mir, wenn du klug bist. Weißt du, wer die Maßen der Erde gesetzt hat, worauf sie gegründet ist und so weiter? Wer hat das Meer seine Grenzen gesetzt? Wer hat die Wolken gekleidet? Wer hat die Sonne, den Mond? Alle diese ganzen Dinge, wer hat diese Ordnungen erschaffen? Weißt du es? Wer war das? Und so weiter und so weiter. Und zum Schluss legt Hiob seine Hand auf den Mund und spricht sich schuldig. In 42, Vers 6 und tut Buße. Darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche. Wenn wir mit Gott rechten wollen, dann ziehen wir immer den Kürzeren. Und hier ist der Schlüssel. Ich tue Buße in Sack und Asche. Und Hiob sagt ja nachher, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und das war seine Grundlage. Und ich weiß, dass Jesus Christus lebt. Dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Und dann zum Schluss fordert Gott Hiob auf, dass er sogar für seine drei Freunde Fürbitte einlegen soll. Vor der Buße Also erst kommt die Buße und dann kommt die Wiederherstellung. Satan hat sein Spiel verloren. In all unseren Leiden ist Gott uns ganz besonders nahe. Niemand wird sie aus meiner Hand reißen, sagt Jesus, wenn wir im Leben und im Sterben unser Vertrauen auf ihn setzen. Er ist der Herr. Hiobs Geschichte soll uns im Leiden trösten, unseren Glauben stärken, zum Zeugnis für andere, die keine Hoffnung haben. Und seine Wege sind nicht immer leicht zu verstehen, wie es auch im Jesaja 55 wie geschrieben steht. Jesaja 55 finde ich immer wieder gerne, lese ich gerne. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege. Und meine Gedanken als eure Gedanken. Denn gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde an und macht sie fruchtbar und lässt wachsen, dass sie gibt Samen zu säen und Brot zu essen. Und so soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern es wird tun, was mir gefällt. Und ihm wird es gelingen, wozu ich es auch sende. Das ist wichtig, dass wir auf Jesus vertrauen, im Leben und im Sterben. Und wir als Gemeinde, als Gläubigen Jesus, wir gehen in einer schweren Zeit rein. Und wir kommen durch, weil Jesus uns durchbringt, weil Jesus uns trägt. Und er ist vertrauenswürdig. Und er mutet uns Leiden zu. Ja, das tut er. Warum? Damit unser Glaube kostbarer wird. Und ich möchte uns zum Schluss mit in eine wahre Geschichte hineinnehmen. Die habe ich gehört von Open Doors. Es war eine Biografie, eine wahre Geschichte. Sie ist in Russland passiert. Vitali und seine Familie, er hat einen Sohn, 8 Jahre. Plötzlich kommt der KGB in seine Wohnung und stellt ihm vor das Ultimatum. Vitali, sein Nachname wurde nicht gesagt. Du wirst sofort einkassiert. Du wirst deine Familie nicht wiedersehen. Es sei denn, du sagst dich sofort schriftlich von Jesus Christus ab. Und das hat er gesagt. Liebe Polizeibeamten vom KGB, ich weiß, dass ihr euren Dienst tun müsst, wozu ihr beauftragt seid. Aber das werde ich niemals tun, dass ich mich von Jesus Christus lossagen werde. Er ist mein Retter, mein Herr im Leben und im Sterben. Und sein 8-jähriger Sohn hat zu ihm gesagt, Papa, ich bin stolz auf dich. Und dann wurde Vitali verurteilt. Er kam ins berüchtigte Gefängnis, 1500 Gefangene. Er war 17 Jahre in diesem Gefängnis. Er wurde geschlagen, gefoltert, misshandelt und auch die erste Zeit wurde er von einigen Gefangenen sogar mit Kot beworfen. Eine wahre Biografie. Jeden Morgen um 5 Uhr stand er auf und sang ein Lobpreislied, das die Welt liegt hinter mir, das Kreuz steht vor mir. Jesus Christus lebt. Eines Tages schleppt man seine Frau vor seiner Zellentür her und man schleppt sie in die Folterkammer. Ganz gezielt bewusst. Und einer von den KGB-Beamten sagt doch mal, wenn du raus möchtest aus der Zelle, sage dich von Jesus los. Er hat das nicht kommentiert. Er weint und schreit und laut und befiehlt Gott das an. Nach 3 Tagen Misshandlung, Vergewaltigung schleifen diese Polizisten oder Mörder seine tote Frau wieder vor seiner Zellentür her. Er weint laut und er dankt Gott. Ich werde sie bald sehen. Und gleich darauf holt man ihn aus seiner Zelle, um ihn zu erschießen. Man sagt so, du bist jetzt der Nächste, du wirst jetzt auch erschossen. Du kannst dich noch von deinen Mitgenossen hier verabschieden. Und dann passiert Folgendes. 1500 Gefangene heben ihre Hände aus den Gittern und singen das Lobpreislied. Eine wahre Biografie. Warum? Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das ist der Schlüsselvers aus dem Buch Hiob. Im Leben und im Sterben. Und ich möchte enden, wie auch der Apostel Paulus uns das mitgibt, auch in dieser schweren Zeit, wo wir reingehen, wo wir mit Verfolgung und Diskriminierung rechnen müssen, wenn wir auf der falschen Seite sind. Paulus schreibt in Römer 8, wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal, Angst, Verfolgung, Hunger, Blöße, Gefahr oder Schwert, auf Krieg? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag, wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und das ist der Schlüssel vom Buch Hiob, wie Hiob sagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Amen. Amen.